This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Der heutige Podcast bzw. Bearcast wird euch präsentiert von niemandem, denn unser Angebot hier ist immer noch kostenlos. Ihr könnt uns aber unterstützen, indem ihr uns abonniert, euren Freunden davon erzählt oder, und das ist uns besonders wichtig, eine positive Rezension verfasst, zum Beispiel bei iTunes. Außerdem wollte ich euch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt bei Instagram sind. Uns könnt ihr finden unter Real Bears on Tour. Tja, und auch da freuen wir uns übrigens, wenn ihr ein Follower werdet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Bearcast Nummer 18. Auf geht's!
Istrien und was?
Wir machen Istrien und ein anderes Thema noch.
Und das hast du dir schon jetzt überlegt, wie das ist, ja?
Mögt ihr Ofenkäse?
Das ist das zweite Thema.
Ofenkäse.
Ist das sowas wie Eichelkäse, nur in Waren?
Manche sagen ja, alles ist leckerer, wenn man es mit Käse überbackt.
Schatz, in den Backofen mit dir.
Autsch.
Schön, dass das schon aufgenommen wird. Das heißt, wir haben Kenneth jetzt in der Hand.
Ja. So, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen beim heutigen Bearcast. Nur mal so und so. Ich habe es gerade wirklich nicht im Kopf. Es ist noch mit einer 1 vorne. Es ist 1.
Was ist mit einer 1 vorne?
Na, die Nummer vom Podcast. Also vom Bearcast.
Das ist der 10.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, eine 1 vorne, das kann die 1 sein. Das kann
die 10
das
sein.
Kann auch die 1111 sein.
Das wäre schon ganz schön krass.
Das wäre echt krass, ne?
Also, willkommen beim Bearcast Nummer 1111.
Servus.
Und hallo erstmal.
Moin, moin.
Ja, sowieso.
Und hallo allerseits. Heute haben wir eine ganz interessante Zusammenstellung hier. Heute haben wir den Lila Pause Bearcast. Neben dem Howie meiner Wenigkeit sitzt der Ken. Man kennt ihn aus Podcast mit Namen wie Verkaufen Podcast. Unser Podcast Nummer 15, wenn ich mich nicht irre. Sowas weiß ich nämlich. Oder, 15. Und außerdem zu meiner Linken inzwischen auch Podcast-Ikone. Man kennt ihn weit über diese Podcast-Grenzen hinaus. Zum Beispiel dort, wo er arbeitet und wohnt. Neben mir der Jay, hallo.
Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin.
Wie geht's euch, Leute? Jay, wie geht's dir?
Mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Es ist schön, einfach mal wieder dabei zu sein. Schön, meine Stimme zu hören. Und ich hoffe, das wird einfach ein netter Abend hier mit uns.
Ja, es wird auf jeden Fall ein netter Abend. Wir sagen ja ganz gerne, dass es abends ist, wenn wir den Podcast aufnehmen. Weil wir gerne Alkohol dabei trinken. In Wirklichkeit nehmen wir den immer um 9 Uhr morgens in der Woche auf.
Das Ding ist halt, Leute, die im öffentlichen Dienst sind und teilweise auch verbeamtet, die können das halt, ja?
Ich glaube, das müssen sie tatsächlich auch.
Du bist bei der Post, das wusste ich gar nicht.
Naja. Ja, das,
wieso macht mein Windows Geräusche? Ich habe gar keinen Flugmodus. Ich finde für einen Amateur, so jetzt.
So, genau, bei der Post. Bei der Postapokalypse. Ja. Das ist ganz angenehm. Da trägt man dann nur noch kleine Cola-Reste aus, die sich bis dahin zur Währung entwickelt haben.
Ken, wie geht's dir?
Ich sitze hier mit zwei absolut herausragenden Intelligenz-Ikonen.
Und Podcast-Persönlichkeiten.
Ich trinke ein Kaltgetränk. Da bin ich sehr glücklich.
Was trinkst du gerade? Aus wie meins.
Ja, da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Von daher sage ich mal na zdrowie.
Na zdrowie.
Cheers.
Cheersen. Biersen. So, Leute. Wir haben wieder schöne Themen für euch mitgebracht. Und zwar wird es heute einmal um das Thema Motorenkonzepte gehen. Ein super nerdiges, aber durchaus plaudernswertes Thema. Und unser zweites Thema ist, wir reisen in die Ferne, es geht um Istrien. Sag mal, was ist denn hier los? Habt ihr das auch gehört?
Also ich habe das gehört.
Ihr Scanner ist nicht mehr aktiviert.
Das ist wichtig, dass der Computer dabei Geräusche macht.
Mein Scanner ist nicht mehr aktiviert.
Stell dir mal vor, du sitzt da und spielst und fragst dich auf einmal, sag mal, ist mein Scanner eigentlich noch aktiviert? Ist doch praktisch, dass es...
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Genau, Scanner. Also wir sitzen hier, haben diese beiden Themen hier, ja, nämlich das Motorenkonzepte-Thema und das andere, was der Walter noch nicht erwähnt hat.
Ja, wir sind wie immer sehr gut vorbereitet und haben uns die Frage gestellt und deswegen ist der Ken auch heute hier, denn der ist zwar nicht der Motorradreiseabenteurer vor dem Herrn, aber er kennt sich durchaus mit Maschinen und Motoren aus. Und er ist ein großer, großer Fan des Vierzylinders. Wir werden ihn hierzu befragen.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Das passt sehr gut zu unserer BMW-Garage, dieses Vierzylinder-Thema.
Interessant ist auf jeden Fall, dass... ja, es gibt durchaus, ne? Mein BMW-Auto hat Vierzylinder zum Beispiel.
Auf jeden Fall, das ist das eine Thema, das Motorenkonzepte-Thema. Und danach, also das eine ist halt, bei diesem Anfangsthema werde ich mich so ein bisschen zurücknehmen. Ja, ich werde mich mal sozusagen auf den pragmatischen Standpunkt stellen und sagen, ja, ich habe auch einen Motor an meinem Motorrad. Und danach werden wir dann weitermachen und ein bisschen über unsere letzte Fahrt plaudern.
Ja.
Das ist dann der Moment, wo Kenneth und ich sozusagen das Tag-Team spielen, einmal abklatschen und sagen, so, jetzt darf der Jay ein bisschen reden und dann der Kenneth sich nur noch auf seinen guten Menschenverstand verlassen.
Und dann geht's um das gute Istrien, Istria.
Da waren wir nämlich gerade erst.
Genau, da werden wir ein bisschen aus der Nähkiste plaudern. Im letzten Podcast haben wir ja schon so ein bisschen was erzählt, da ging es vor allem ums Dreambike, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt, dann geht's wirklich nochmal jetzt um die Tour, um Istrien selber, da haben wir noch nicht drüber geredet. Da freue ich mich ganz doll drauf. Los geht's aber jetzt mit meiner ersten Frage, die ich mir auf meinem Zettel notiert habe. Und zwar geht die an Ken. Ken, dein allererstes Fahrzeug, dein allererstes Motor, also mit Verbrennungsmotor, was für ein Motor hatte das?
Mein allererstes Fahrzeug, das war ein türkiser Polo 86C mit einem Vierzylinder-Reihenmotor. Ich glaube nicht mal ein Liter. Modell Wanderdüne.
Mhm. Nice.
Was die Leistungsentfaltung angeht. Nein, aber ich glaube, für den Podcast viel interessanter ist, was war denn das erste Motorrad? Wer den Verkaufspodcast aufmerksam gehört hat, der weiß, dass es sich dabei um eine GPZ 5, also eine GPZ 500, genauer EX 500D gehandelt hat.
Das weiß vor allen Dingen der junge Mann, der das T-Shirt gewonnen hat. Der
herzlichen
hat das,
Glückwunsch.
Das war nämlich die Preisfrage.
Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich hoffe, es passt. Und das war ein Zweizylinder Twin Head, also das bedeutet die beiden Motoren, Kolben im Gleichtakt. Das heißt, es fährt sich eigentlich wie ein sehr ruppiger Einzylinder. Und ja, das war sozusagen von der Laufkultur her sehr interessant zu fahren, weil der Motor einerseits relativ träge war, auf der anderen Seite aber doch sehr drehfreudig war.
Da muss ich gleich mal einhaken. Also Twin Head heißt ja, das war ein Reihenmotor.
Genau, die beiden Zylinder sind in Reihenanordnung, also genau, wie man das vom Vierzylinder-Reihenmotor kennt, nur anders als...
Können wir das mal ganz kurz echt für die Amateure, wie DJ zum Beispiel, tun wir jetzt mal so, können wir das mal, oder für Oma Erna zu Hause, können wir das mal kurz erklären, was heißt das in Reihe?
Also erstmal kann man sich das vorstellen, dass die Kolben, also beziehungsweise die Zylinder in einer Reihe, das bedeutet an einer Schnur, wenn man sich das bildlich vorstellt, angeordnet sind. Wenn man sich den Motor so grundsätzlich vorstellt, haben wir eben unten die Kurbelwelle. Die ist über Pleuele mit den Kolben verbunden. Die Kolben laufen in den Zylinderlaufbuchsen. Und oben drüber, das ist jetzt aber hierfür nicht so ganz wichtig, haben wir dann noch so Dinger wie die Ventile, die durch die Nocke gesteuert werden. Die Zündkerzen, die mögliche Einspritzung. Vergaser, was da alles noch weiter dran hängt, genau. Und der Twin Head, in dem Beispiel, was wir jetzt gerade angesprochen haben, das ist vom Prinzip ein Zweizylinder-Reihenmotor. Nur anders, wie das zum Beispiel beim modernen Kfz so ist, diese beiden Zylinder laufen sozusagen komplett synchron. Das heißt, die sind einfach wie ein Einzylindermotor, nur weil das einfach von der Geometrie her recht schwierig zu bauen würde, wäre, der Zylinder, der Kolben würde sehr groß werden, hätte zum Beispiel auch eine hohe Chance zu kippen. Deswegen baut man die lieber als zwei Zylinder nebeneinander, die dann sich parallel bewegen.
Ja gut, aber es gibt ja viele Zweizylinder-Motoren-Konzepte. Also bei natürlich den Boxer gibt's, aber es gibt ja auch den ganz berühmten Motorenmodell, den V, den zum Beispiel Harley verbaut, den Buell verbaut hat. den Ducati verbaut. Die verbauen ja als L, also genau. in einem 90-Grad-Winkel. V ist 45 Grad, ne? Würde ich mal sagen, oder?
Ich der glaube, HLV das variiert ein kleines Stück, aber das ist 45 in der Größenordnung von 60 Grad.
Der Rhein Twin ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er ziemlich, also dass er, die bauen ihn ja so, weil er deutlich ruhiger läuft eigentlich. Ne? Der hat nicht diesen Hubmoment oder wie man das nennt.
Der läuft deswegen recht ruhig, weil die meistens eine Vibrationskonterwelle einbauen. Das bedeutet, man hat im Endeffekt noch so eine Art Exzenter mit im Motorgehäuse drin, was im Endeffekt genau so ausgerichtet ist, dass es die Vibrationen dieser sonst, wie gesagt, recht ruppig laufende Motor zum großen Teil kompensiert.
Und dann bleibt ja die Frage so ein bisschen, wenn ich jetzt diese zwei Zylinder habe,
dann hätte man lieber
die ich ja nebeneinander schalten könnte, sodass ich immer quasi entweder löst der eine oder der andere aus. Und jetzt habe ich deine Karre und auf einmal lösen die beide gleichzeitig aus wie ein Einzylinder. Warum sollte ich das tun?
Das ist eine gute Frage. Kann ich dir auch nicht beantworten.
Ja gut, das ist wahrscheinlich eine, das ist wahrscheinlich eine Charakteristik, die da auch ja, wird schon ihre Existenzberechtigung haben. Ne? Ich meine, ja, Jay, ich glaube, die Antwort auf die Frage ist die gleiche, warum nicht jeder einfach Vierzylinder-Reihenmotor schön ausbalanciert baut.
Ja, da merkt man halt so ein bisschen, dass wir die Fragen vorher nicht einstudieren. Das lag mir gerade einfach auf der Zunge. So, ja? Ich habe ja gesagt, ich spiele hier den Pragmaten, der einfach so ein bisschen immer reinruft und fragt, was soll das denn?
Ken, jetzt haben die in den neueren Twins, also in den Zweizylinder-Reihenmotoren, haben die jetzt zum Beispiel bei der neuen BMW 850 oder auch bei der Honda Africa Twin, da haben die einen Hubversatz eingebaut, sodass das eine V2-Charakteristik bekommt.
Das also klingt so, nach einem russischen Kriegsfahrzeug.
Ja, nee.
Du meinst dadurch dieses russische Kriegsfahrzeug, das aus Deutschland gestartet nach England geflogen ist, ja?
Ja. Mhm. Und von dort chinesische besucht hat.
Wie absurd.
Sehr absurd. Okay, ja, nee, das machen die, glaube ich, weil Motorrad eben, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Antwort auf die Frage von dir, Jay. Ich glaube, dass Motorradmotoren nicht die gleichen Anforderungen haben wie die meisten Automotoren. Also wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen Motorrädern, wie sie in Asien benutzt werden, also wirklich als Fortbewegungsmittel von A nach B, als Alltagsschlampen und bei uns eher als, wie kann man das?
Freizeitvertreib.
Freizeitvertreib als Prestigeobjekt, als Hobby, als, keine Ahnung, also.
Ja, Prestige klingt immer so ein bisschen negativ, ne? Aber es ist ja schon sowas, wo ich sage, wenn ich ein Motorrad habe, wer war das? Watzlawick? Ja, man kann nicht kommunizieren. Also für irgendein Motorrad.
Ich bin ja auf deinen Bogen gespannt jetzt.
Ich muss mich für irgendein Motorrad entscheiden. Und egal welches ich dann nehme, es ist halt immer irgendeins, mit dem ich nach außen auch kommuniziere, was ich da mache. Ja?
Verbal quasi.
Es geht eben nicht nur darum, von A nach B zu kommen, sondern jetzt gehe ich los in den Laden und sage, jetzt muss ich mir irgendeine Karre kaufen. Oder ich gehe mal davon aus, als Motorradfahrer, die Entscheidung ist erstmal gefallen. Und es geht dann ja darum, was man dann nimmt. Man hat irgendwie die Wahl zwischen irgendwie so einem Ding, was halt aussieht, wie man drauf aussieht, wie ein Affe auf einem Schleifstein. Mhm. Oder man hat halt irgendwie, weiß nicht, die klassischen Joghurtbecher, die klassischen Enduros, also irgendwas muss man ja nehmen.
Okay, da dürfen wir jetzt natürlich nicht durcheinander bringen. In Asien ist es natürlich so, da wo die wirklich als Alltagsfahrzeuge benutzt werden, da geht es auch um Gewicht. Ne? Die wollen leichte Mopeds haben, die wo man sich durchschlängeln kann und so. Das ist bei uns ja jetzt kein Kriterium, um ein Motorrad zu kaufen, sag ich mal. Überhaupt niemand lässt mehr in Deutschland, würde ich jetzt mal so behaupten, ein Motorrad zu, weil er, oder die allerwenigsten, 1-2%, weil sie das wirklich als Alltagsfahrzeug gezielt benutzen wollen. Die nehmen den Roller.
Genau, die nehmen den klassischen Roller. Der ist halt auch einfach viel, viel günstiger. Ne?
Wobei, wenn du jetzt
klassisch, so, was soll ich mir ein Motorrad kaufen? Da brauche ich noch einen extra Führerschein für. Das sind ja die Kosten am Anfang sind ja viel höher für so ein Motorrad, um überhaupt mal sich draufsetzen zu dürfen.
Versicherungssteuern, ne? Das ist ja der Punkt.
Ganz interessante Sache, wenn du von Rollern sprichst. Ich habe jetzt vor kurzem, ist es durchs Internet gegangen, es gibt ja jetzt diesen Udo Elektroroller. Irgendwie für 1.700 und ein paar zerdrückte Euro.
Udo?
Ich meine, Udo heißt
Udo der. Lindenberg.
Wer sonst? Den kann man auch gut fahren.
So ein Volksroller oder was?
Ja, genau. Also es ist irgendwie unter 2.000 Euro. Es ist mit einer Batterie, gehört Default dazu. Gibt es irgendwie in einigen Five-Varianten. Ist super Barebone, aber eben 50 Kilometer Reichweite.
Also mich hat's mit Barebone. Zurück zu Motorenkonzepten. Ja. Nee, ich finde die Diskussion auf jeden Fall spannend. Also in Deutschland und Europa kauft man sich Motorräder nicht, weil man irgendwie wohin kommen muss, sondern vor allem, um seine Freizeitgestaltung damit zu gestalten. Dass man das jetzt einige damit zur Arbeit fahren und so, ist ja okay. Und das widerspricht dem auch nicht unbedingt. Ne? Also trotzdem würde ich sagen, es geht ganz, ganz viel um letztendlich um Optik, aber vor allem um Emotionen. Und da ist ja immer wieder die Kritik bei einigen Motorrädern, vor allem auch bei Japanern. Also gerade wenn ich an Richtung Honda oder ja vielleicht teilweise auch Yamaha oder so denke, dass die zu wenig Emotionen mitbringen, gerade wenn sie diese in Anführungsstrichen langweiligen Motoren haben. Trotzdem, glaube ich, haben alle ihre Daseinsberechtigung, alle Motoren und vor allem natürlich dieser auch legendäre, und da kommen wir jetzt mal gleich zu dir, Ken, der Vierzylinder, den zum Beispiel diese legendäre Yamaha 1300er Motor, 1300XR, die den ja verbaut hatte. Jetzt dürfen sie den übrigens so nicht mehr bauen, wegen der, ja, mach ruhig. Das ist Gin, meine Freunde. Heute gibt's keinen Whisky, heute gibt's Gin.
Mit seinem Freund Tonic.
Und wir sagen auch gar nicht genau, welche Marke das ist. Das ist nämlich eigentlich jetzt nicht so was Besonderes, oder?
Nee. Wir wollten hier uns treffen. Ja.
Sein Vorname ist Flash, sage ich dazu. Sein Vorname ist Flash. Naja, jetzt habt ihr mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also Vierzylinder, Vierzylinder im Reihenmotor fährt sich ein bisschen wie ein Gummiband und das, finde ich, ist das Attraktive dabei. Man hat im Prinzip einen sehr, sehr ausgeglichenen, ja fast schon Automotor, der wie an einem Gummiband hochgezogen wird, kaum Beschleunigungslöcher hat und im Prinzip den perfekten Motorradmotor darstellt. Ken, oder wie siehst du das?
Ja, also ich persönlich bin großer Fan davon, einfach weil er eben genau die Metapher Gummiband, die kannte ich tatsächlich noch nicht.
Aber würdest du das so bestätigen?
Ich würde, ja, vom Prinzip schon. Also man kann mit Sicherheit argumentieren, dass ihm der Charakter fehlt. Weil er einfach aufgrund der Tatsache, dass er eben pro zwei Umdrehungen eben genau diese vier Zündungen hat. Das heißt, man hat so eine sehr, sehr ebenmäßige Kraftübertragung von dem, was da wirklich arbeitet, nämlich die Verbrennung von dem Kraftstoffgemisch mit der Kraftübertragung auf die Kurbelwelle, dann schließlich eben auf den Antrieb. Das ist einfach sehr, sehr ebenmäßig und deswegen wenig Vibration, verhältnismäßig wenig Verschleiß, vorausgesetzt der Motor ist gut eingestellt. Die Verbrauchswerte sind meistens sehr ordentlich.
Also was sagst du zu meinem kleinen Kommentar, im Prinzip Automotor? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Z1000, ich glaube, die findest du ganz gut, oder?
Die finde ich ganz hübsch. Ja. Momentan ist eine XJR 1300 hoch im Kurs von Yamaha. Ach,
die meinte ich ja eben. Ich dachte, genau, die heißt XR, nee, die heißt XJR, ne?
Ja.
Ja. Die kenne ich, doch.
Genau, das zum Beispiel ist ein...
Gibt es auch als coole Retro-Version übrigens so.
Es gibt da auch so ein paar Caffe Racer
Umbauten. Ja, das meine ich.
Ja, finde ich sehr, sehr nice, attraktiv, ja. Gerade wenn irgendwie so helle Ledertöne...
Aber ich meine, Ken, die haben sie nicht irgendwie auf Euro 4 gekriegt oder gibt es da jetzt neue... Weißt du das?
Meines Wissens.
Also, du guckst nach Gebrauchten wahrscheinlich eher, ne?
So, ja, tatsächlich.
Ja, okay.
Das ist sehr mein Arbeitsbereich.
Ja, genau. Basti hatte so eine, unser Kumpel Basti, der hat dann diese Retro-Version. Ich weiß nicht genau, wie die heißt.
Hast du da Diesel gesagt? Das klang so. Aber du meintest diese,
nee,
oder?
Diese. Okay, diese Retro-Version davon, von der XJR. Genau, XJR. Was ganz cool ist, bei der mal so als kleinen Funfact nebenbei, die kommt von Werk aus mit einem Öhlins-Fahrwerk. Das finde ich ganz nice. Aber gut.
Ich persönlich mag Motorräder sehr gerne. Hälfte des Motorrads ist Motor und dann kommt so ein kleines bisschen Drahtrahmen, wo man sich draufsetzen kann, aber dann sind wir auch fertig.
Ja, okay, aber Vierzylinder Automotor hatte ich gesagt, ne? Um dich da so ein bisschen zu triggern und so. Würdest du mir denn da zustimmen?
Ich denke gerade bei den Vierzylindern, ja, die sind sehr, sehr laufruhig, denen fehlt ein bisschen die Laufkultur, gerade wenn man von so einer etwas ruppigeren, zum Beispiel BMW-Maschine kommt mit dem Boxermotor. Das ist natürlich gerade so da hat man ja auch diese Ausgleichswelle, um so ein bisschen die Vibrationen zu reduzieren. Die ist aber dahin optimiert, dass sie eben in einem bestimmten Drehzahlbereich besonders effektiv ist. Das heißt, gerade so diesen Initialpuls, wenn man so aus dem Drehzahlkeller so einen Boxer eben lostritt, dann merkt man richtig die Vibration.
Ja, wieder zupackt.
Genau. Quasi, ne? Und das ist etwas, was beim Vierzylinder einfach gänzlich fehlt. Man hat sozusagen diese sehr, sehr kernige, diese sägende, aber gleichzeitig eben auch, ja, man kann fast sagen, charakterlos. Also die Metapher Automotor, das ist schon nicht unangebracht.
Finde ich ganz spannend, dass du das sagst, so als 14er Fan.
Ich finde, da kann man mit dem Auspuff tatsächlich ganz gut nachhelfen. Und ich persönlich habe viel Spaß an drehfreudigen Motoren, weil das ist etwas, wo aufgrund dieser, sage ich mal, sehr ausgeglichenen Motorgeometrie und den...
Klar. Ja, ich meine, warum sind die ganzen Superbikes, ne, also die ganzen Rennsport-Motorräder, warum sind das alles Vierer-Einzylinder? Ne?
Und was ganz interessant ist, das ist tatsächlich auch ein Riesenvorteil von mehreren kleinen Zylindern im Vergleich zu einem sehr großen Zylinder oder eben zweien, ist, man kriegt den Brennraum sinnvoll mit Kraftstoff-Luftgemisch
voll. Ob genau dieser Satz auch schon mal in einem Zaubererforum so vorkam, also der Vorteil von großen Zylindern gegenüber, da kriegst du mehr Kaninchen rein. Da hast du mehr Brennraum. Korrekt, ja. Der Jay beömmelt sich, das gefällt mir. Der sitzt hier mit seinem Gin Tonic und freut sich, dass er nachher zu Istrien ein bisschen was sagen darf. So.
Sind wir jetzt bei Istrien?
Nee, das sind wir noch nicht. Nee, im Gegenteil.
Wir sprengen unser 20-Minuten-Format gerade so ein bisschen. Ne?
Ja, dazu übrigens ganz am Schluss nochmal was zu unserem neuen Bearcast-Format Classic, das bald von Jay in Eigenproduktion kommt. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Es wird ein Hardfork geben eventuell. So, okay. Was mir gerade einfällt ist nämlich, ich glaube, das ist so eine These von mir, dass die Power eines Motorradmotors unfassbar krass subjektiv wahrgenommen und eingeschätzt wird und auch so auch auf Stammtischen argumentiert wird. Ich glaube, dass folgendes Beispiel. Ich fahre mit der GS, mit dem Boxermotor, mit 110 PS und fahre damit so meine Feierabendrunde. Und es fühlt sich einfach nach Wucht an. Ich habe untenrum vor allem richtig viel Drehmoment und so, verkneift ihr das einfach. Ich habe untenrum richtig viel Drehmoment und habe das Gefühl, vielleicht habe ich auch noch bisschen was im Auspuff und so, dies, das. Was ist mit dir los, Digga? Naja. Steigt dann um auf eine deutlich besser ausbalancierte und motorisierte Vierzylindermaschine und habe das Gefühl, ja, okay, so viel mehr kommt da eigentlich nie. Es fühlt sich gar nicht so nach mehr Power an. Aber meine These ist jetzt, das liegt einzig und allein am Drehzahlband.
Absolut.
Weil der Boxer nämlich in den niedrigen Drehzahlbereichen viel mehr mindestens fühlbaren Druck, wenn nicht auch sachlich oder objektiv mehr Druck entfaltet, nach oben hin aber Schluss macht. Aber jetzt kommt's, ich bin früher mal den Ninja gefahren, ne? Und diese Drehorgeln, die machen ja ab, weiß ich, 10...
7,5, 8.000 ja. Umdrehungen geht das langsam los.
Aber gerade bei 10, 12.000, da kommt ja nochmal der richtige Booster, ne? Und das ist ja da, wo der Boxer im Prinzip fast schon im Grab liegt, ne? Würdest du mir da zustimmen?
Ja, absolut. Also wenn man sich die, wenn man sich diese Drehmoment-Entfaltungskurven, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da gibt es ja immer diese Graphen, die im Endeffekt Leistung und Drehmoment gegen die Motordrehzahl abtragen. Mhm. Und da steigt natürlich der Boxermotor deutlich aggressiver in der Drehmomentskurve an. Mhm. Das bedeutet, genau diese Kraft von unten raus, die ist da einfach.
Dafür ist aber bei 5,5 eben auch maximales Drehmoment erreicht. Ne?
Und da kommen wir nämlich genau in die physikalische Begrenzung, auf die ich eben raus wollte. Mhm. Irgendwann ist dieser große Brennraum, der lässt sich wirklich schwierig effektiv mit Kraftstoff-Luftgemisch so füllen, dass die Verbrennung da noch richtig gut funktioniert.
Ah, ja.
Und das kriegt man eben mit diesen beim Vierzylinder, mit diesen vier separaten entweder Einspritzdüsen oder Vergasern oder wie auch immer. Das kriegt man besser gefüllt und deswegen kriegt man da auch so ein bisschen diese Drehfreude her.
Ja. Dafür hat man aber auch mehr Teile, die kaputt gehen
absolut
können. Also jetzt wieder hier von meinem Leinensitz in die Runde geworfen.
Von einem hohen Ross runter.
In dem Moment, also ich habe ja bei uns in der Garage auch immer noch meinen schönen Eintopf stehen. Ja? Und ich finde das bestechend, dass man sagt, man hat irgendwie einen Zylinder, da kommt oben so ein bisschen Zeug rein, dann macht es ein bisschen
Pocketzeug. Eintopf klingt dann, ja ganz süß, ne? Ein Zylinder meinst du?
Genau, ich habe eine Yamaha SR 500 bei uns stehen. Das ist ein Zylinder zum Antreten. Da ist immer eine Batterie drin. Ist einfach so ein, wirklich so No-Frills. Genau das.
Oh, hast du den Ausschlag gerade gesehen? Ach Gott, das müssen wir unbedingt
normalisieren.
Ein bisschen normalisieren. Da fliegt ja allen Hörern hier das Trommelfell raus. Sorry.
Wenn ich jetzt sowas wie eine GS habe, dass ich jetzt irgendwie einen Zylinder nicht als... Also nicht mit einem Liter oder so fahren kann, ist mir irgendwie ein Stück weit noch klar. Das ist ja auf der SR schon irgendwie ein bisschen ruppiger. Aber dass man sagt, man macht die Zylinder eher lieber ein bisschen größer und hat dafür weniger Teile, die kaputt gehen können. Das ist halt so ein Konzept, wo ich sage, als wie gesagt, der Typ, der am Rand steht und sich das so ein bisschen Line-Up anguckt, ist immer bestechend. Dass ich sage, naja, die GS ist ja eine Karre, die soll um die Welt fahren können. Mhm. Und je weniger Scheiße da dran ist, die irgendwie auseinanderfallen kann, desto besser ist er so
weit. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und dann haben sie auf einmal diese beiden Buchstaben gebracht. LC.
Deswegen fahre ich auch die 1150, die einfach noch richtig ganz klassisch mich von unten mit so ein bisschen Temperatur auftrappt, was bei dem Sommer gerade auch angenehm ist, ja? Wenn die Sonne mir oben aus dem Dach knallt, dass ich von unten einfach mit Luft
ja, noch ein bisschen aufwärme. Ja, unten rum.
Ja, der Temperaturunterschied zwischen was mir oben auf den Helm brennt und was mir von unten kommt, ist halt einfach
das dann auch gering. Das Gefälle ist in dem Alter schon anstrengend, das sehe ich ein.
Mhm. Bei einem Luftgekühlten halt nicht so, ne? Mhm.
Ja, aber ich meine, da haben wir ja nun auch in anderen Casts schon drüber gesprochen. Es ist natürlich auch am Ende des Tages ist es Quatsch zu sagen, ich könnte mit diesem Motor um die Welt fahren und mit anderen nicht oder so. Wenn man sich anguckt, was die Leute immer noch tun und vor allem früher gemacht haben, ne, Stichwort hier Jupiters Reisen oder so, wo er einfach mal mit einer Triumph diese Strecke macht, ohne irgendein Adventure-Zubehör mit Originalfahrwerk und so. Ich meine, die Diskussion haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal gehabt. Dennoch, was für mich klar, ich meine, man gucke sich zum Beispiel hier Snyak an, der mit seiner R1 ja um die Welt, wenn so jetzt zum Nordpol fährt und alles, das geht ja auch alles, ne? Aber letzten Endes ist das natürlich kein Geschenk, mit so einem hochgezüchteten Rennmotor um die Welt zu fahren, beziehungsweise irgendwo durch Afrikas Outback zu düsen, ne? Das ist ja auch mal klar.
Was ich tatsächlich super interessant finde, ist vielleicht ist das auch irgendwo so ein Bogen. Beim Motorrad ist das so, wir haben das damit begonnen, es ist so ein emotionales Ding. Man macht das eigentlich hauptsächlich, weil einem das persönlich gefällt, weil man irgendwie damit was verbindet, vielleicht auch was repräsentieren möchte. Mhm. Und na klar, natürlich redet man über irgendwie die Leute mit ihren Kühen, also jetzt die GS-Fahrer, vielleicht die Joghurtbecherfahrer und so weiter und so fort. Mhm. Lustigerweise, wenn sie dann aber tatsächlich ins Gespräch kommen, dann versteht man sich doch immer, weil im Endeffekt geht es nicht darum, welche Maschinen du genau fährst, sondern einfach, warum du sie fährst. Und das ist im Endeffekt, das ist deine eigene Motivation. Und deswegen glaube ich, ich hoffe, wenn es dann in dem nächsten Vierzylinder wird oder ist, dass ihr mich immer noch mitfahren lasst.
Das ist übrigens was, das will ich jetzt mal kurz, das habe ich schon mal eingeworfen, ich will es nochmal gerne, weil ich das wirklich schön finde, dass man in dieser Motorrad-Community einfach immer dazugehört, ja. Man hat so viele komische kleine Subkulturen, ja. Und ob du jetzt irgendwie deine Harley fährst, die, und so, die muss sie aussehen, und der andere, der jetzt irgendwie seinen Japaner irgendwo dann als Crossmaschine irgendwo durch, es ist total egal. Jeder macht natürlich immer die dummen Sprüche über den anderen.
Ja, ein bisschen aber gestichelt und so, aber es ist
aber ja. Aber im Endeffekt weiß jeder, dass er einfach dazugehört. Ich habe noch nie irgendjemanden auf dem Motorrad getroffen, der offen doof mir gegenüber was war. Immer so dieses innere Zusammengehörigkeitsgefühl von, wir finden das schon beide ziemlich geil.
Ja.
So, es ist auf, und diese kleinen halt Nuancen, die man oben dann drauf hat, mit, ich fahre jetzt über das, das ist echt so ein kleiner, wo man sich dann noch so ein bisschen sticheln kann.
Das ist aber auch so die Individualität an dem Thema.
Ja, irgendwie. Natürlich, so, ja, aber das ist halt schon was mir irgendwie an diesem ganzen, naja, das ist ja schon ein Hobby, um es mal blasphemisch zu sagen, so, schon auch liegt, dass man sagt, alle, die dabei sind, finden sich gegenseitig auch recht nett. Ne? Mhm. Und es ist total egal, ob man jetzt einen Boxer fährt oder einen Vierzylinder.
Und alle anderen, die das nicht tun, die sind halt auch echt Bassis, ne?
Ah, voll.
Ernsthaft, also ich finde, Jay hat das gerade ganz gut auf den Punkt gebracht. Man hat diesen gemeinsamen Nenner und es gibt diese Sticheleien und dieses hier und da und so und man muss ja auch nicht alles mögen, aber ja, man hat irgendwie diese Gemeinsamkeit und alle machen das eigentlich aus dem gleichen Grund, weil sie Bock haben, irgendwie auf zwei Rädern zu fahren. Sei es auf der Straße, im Gelände, auf der Rennstrecke, whatever.
Im Graben.
Ja. Die einzigen, die fiesen Hate verdient haben, sind wirklich die einfach sich ein Moped kaufen, um es nur hinzustellen und nicht fahren. Das ist also so diese richtigen Eisdielen-Typen. So, finde ich.
Aber da müssen sie auch schon zur Eisdiele hingekommen sein.
Das stimmt. Für alle anderen gibt es große Liebe an dieser Stelle.
Ganz lustige Geschichte. Mein Vati hat immer so eine Anekdote erzählt. Er hatte irgendwie mal so eine 125er, als er jung war, und hat dann vor der Eisdiele posen wollen. Ist dann immer mit der Schlaghose am Blinker hängen geblieben.
Ey!
Und umgekippt.
Oh. Ich bin auch mal mit dem Schnürsenkel, man fährt ja auch nicht mit Schuhen mit Schnürsenkel, man hat ja Motorradstiefel.
Gott ohne. Sei Dank nicht in die Kette, denn du hast einen Kader an.
Damals hatte ich sogar eine Kette, aber da ist er nicht rein. Aber ich habe ihn so wunderbar, ist bestimmt ganz vielen schon passiert, um den Schalthebel drum gewickelt Und dann rollst du langsam auf die Kreuzung zu, um ganz lässig im letzten Moment das Bein rauszuziehen und hast das Gewicht schon auf der linken Seite und in dem Moment hast du ja verloren.
Okay, also wie wäre es mit spontaner Themeneinschub zwischen Motoren und Istrien? Komische Scheiße, die einem auf dem Motorrad passiert ist, die wirklich peinlich ist.
Habe ich ja schon. Ich habe noch 1000 andere Beispiele, wenn du möchtest. Möchtest du?
Okay, dann komme ich. Da hatte ich... Ich bin in meiner Jugendzeit, bin ich so eine kleine 125er gefahren.
2015.
Ja, so, auch so ein Ding, womit man halt dann irgendwie vielleicht nochmal irgendwen besuchen kann. Weil ich wollte den Malte ja auch zwischendurch mal sehen. Ich habe den ja sehr gern. Und das dann bin ich irgendwann umgestiegen auf eine andere. Auf jeden Fall, der Punkt ist, dass die Motorräder natürlich sehr, sehr einheitlich designt sind, was den Gashebel angeht. Aber da hört es ja auf. Mhm. Und die anderen Knöpfe kann ja jeder anbringen, wo er mag. Mhm. Ja.
Du meinst den Automatikwarthebel?
In dem Fall war es tatsächlich so, dass auf einmal die Hupe und der Anlasser jeweils vertauscht waren zum nächsten Modell.
Nein.
Und ich fahre über so eine Kreuzung, mir nimmt ein Typ so richtig fies die Vorfahrt. Und ich denke, die Sau. Und man fährt da dann lang und man will ihm einfach noch mitgeben, dass das gerade richtig scheiße war. Mhm. Weil man auf dieser kleinen Karre, so eine 125, ja auch einfach verletzlich ist. Man ist ja einfach jemand, der auch beachtet werden will, der im Straßenverkehr irgendwie auch seine Daseinsberechtigung haben will. Man will ihm noch richtig einen mitgeben, weil er einfach einen nicht drauf geachtet hat. Und anstatt zu hupen, macht man in der vollen Fahrt Mille, während man um diese Kurve rumfährt. Das ist die ganze Fahrt. Das hängt mir immer noch hinterher. Ja, schön. Ne?
Aber einmal süß, eiskalt den Anlasser gegeben.
Irgendwie süß. Und der Typ im Auto so, Alter, hat der jetzt im Ernst den Anlasser angemacht? Dieser blöde Arsch. Das größte Provokation, die es gibt.
Ich warte ja drauf, dass jetzt irgendwie so eine Rückmeldung kommt. Ja, das war wohl ich. So, ja, auf unseren Podcast. Jetzt, wo wir ja so den Fame haben, ja, dass einfach jemand, da kenne ich mich doch wieder. Das war damals dieser komische Asso in Stadthagen, der mich so mit dem
Anlasser angemacht hat. Jetzt hast du den Ort verraten.
Oh, kann das rausgepiept werden?
Nein. Diese Podcast wird unbearbeitet hochgeladen. Immer.
Live und direkt.
Das wird jetzt schon gestreamt.
Ja, gestreamt. Ja, meine Geschichte habe ich eben schon erzählt, wo ich mich dann wirklich im Schalthebel verfangen habe und mich dann schön auf der Seite gelegt habe. Sehr nice. Also fahrt nicht mit Schnürsenkel oder bindet sie so, dass das dann nichts passieren kann. Das geht ganz schnell. Passiert ja auch beim Fahrradfahren auch schnell dann. Andere Geschichte. Oh Gott, ey, müssen wir das jetzt echt erzählen?
Nein, also, und wir springen uns ja unsere 20 Minuten, das wollen wir ja nicht, ne?
Ja, okay, ich erzähl's. Also, gegen den Hardfork. Ich war 16, hatte meine richtig geile Aprilia RS 125 Replika. So ein Rennmotorrad, so ein Rennhubel für einen 16-jährigen, hammergeiles Motorrad. Waren wir natürlich gefühlt jeden Tag bei McDonald's, ne? Wir waren da gar nicht essen und so, das war nicht der Punkt, sondern man war da.
Wird man dort im McDrive bedient, wenn man mit dem Motorrad durchfährt?
Ja, kommt drauf an, wer da steht.
Okay.
Also hat mal geklappt und hat auch mal nicht geklappt, sag ich mal so, ne? Manchmal finden die das witzig und manchmal sagen die, Alter, ne?
Die Kacken.
Was soll das denn jetzt? So, ne?
Ich könnte jetzt sein Geld nehmen.
Oder
aber lag ich kann es auch bleiben lassen.
Oder lag das vielleicht daran, dass ich gesagt habe, ich möchte einen 6er Chicken McNuggets. Nehmen Sie einen raus, ich bin auf Diät. Naja.
Half Coke, half Diet Coke.
Try to watch my figure. So, und dann folgendes, also wir immer da abgehangen und so, ein bisschen geprollt und so mit unseren coolen Mopeds, weil es hat ja auch nicht jeder mit 16, also auf dem Land ist das schon was Geiles, wenn man ein Moped hat, ne? Ich glaube, hier in der Stadt, wo ich jetzt wohne, ist das halt nicht so spektakulär. Da nutzen die Kids wirklich so einen Roller, um von A nach B zu kommen, wenn überhaupt. Aber da auf dem Dorf ist das schon ziemlich cool, weil der fährt irgendwie alle 5000 Stunden mal einen Bus irgendwo hin. Und das dauert auch ewig, weil er über alle Dörfer fährt und so. Also wieder rumgehangen und ein bisschen angegeben und so. Und dann auf jeden Fall beim Wegfahren hat man natürlich immer so richtig aufheulen lassen. Und wir konnten ja nicht wirklich Motorrad fahren, das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also wir wussten, wo das Gas ist und wussten, wie man richtig daran reißt und so. Ne? Ja, und da war das wirklich so, dass da waren irgendwie so ein paar Leute, die wollte ich natürlich beeindrucken. Und es war ein bisschen nass, das weiß ich noch. Und ich fahre also weg und biege um die erste Kurve. Das war der Vorteil, denn es hat was jetzt kommt, hat niemand gesehen von denen. Das ist das Gute. Ich war wirklich um eine Kurve rum. Und also um so ein kleines Wäldchen kommt dann und dann eine krasse Kurve und da ist überall Feld und so auch gewesen. Und dann kommt die nächste, aber viel schärfere Kurve. Und ich war natürlich viel, viel zu schnell und es war natürlich nass. Und als Motorradfahrer hat man, wenn man zu schnell auf den Kurvenwinkel fährt, genau zwei Möglichkeiten. Jay, was denkst du?
Wenn man zu schnell auf die Kurve reinfährt, kann man entweder seine scheiß Angst einfach mal hinten reinstellen und sich einfach noch ein Stück tiefer reinlegen. Genau,
das ist die erste Möglichkeit. Denn
die Karre, sie fällt schon nicht um. Ja. Jetzt hast du gesagt, die Straße ist nass, das ist schon scheiße.
Ja, ja, und ich konnte nicht wirklich fahren. Also ich war, das war mir nicht so wichtig, gut Motorrad zu fahren, sondern vor dem McDonald's eine gute Figur zu machen. Also habe ich Option 2 gewählt, Augen zu und Bremse. Und dann hat sich die Kiste natürlich gerade gestellt und ich bin wirklich ins Feld und da war natürlich erstmal so ein Graben und ich bin mit dem Vorderrad in diesen Graben rein und ich habe mich richtig überschlagen so. Das Bike hat sich überschlagen, ich habe mich immer so oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten und so, ne? Ja, und dann lache ich da und natürlich damals von New Yorker Motorradklamotten an, sprich Satinhose und Plastiklederjacke so quasi, so ungefähr jedenfalls und es war echt übel. Also ich habe mir Halleluja, ey, nichts getan eigentlich. Also Schürfwunden und so, aber nichts richtig krasses. Das Motorrad hat richtig einen abgekriegt. Da war richtig was verbogen und so. Da bin ich erstmal heulend bei meinem Vater aufgeschlagen. Also ich sag, oh, alles scheiße hier, alles kaputt und alles doof und so. Und warum hast du das gemacht, Junge?
Ja, nein, das, da waren so das sind die schönen Fragen. Warum hast du das gemacht? Das,
ich dann so,
da waren ein paar Mädels,
waren ein paar heiße Bräute am McDonald's und die wollte ich bei. Achso, ja gut. Da kriegen wir es auch wieder hin. Nee, also er war schon ein bisschen stinky, aber weil die waren noch nicht alt und das war halt echt ein mega teures Teil. So. Und, aber egal, das Ding haben wir wieder hingekriegt und ich habe daraus echt gelernt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe da insofern daraus gelernt, dass ich jetzt einfach cooler die Kurve fahre. So wie Jay gesagt hat, so schön reindrücken. Nee, ich fahre natürlich, so wie ihr das auch machen solltet, bei nassen Straßen einfach nicht mehr so schnell. So. Ken, hast du auch eine peinliche Geschichte?
Ja, tatsächlich. Die ist peinlich, aber recht unspektakulär. Ich bin irgendwie, ein paar Mal bin ich tatsächlich auf sowas wie Straßenbahnschienen oder irgendwie diesen klassischen Bitumenflächen um Gullideckel herum. Mhm. Auch gerade so im Städtischen habe ich mich mal lang gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Also, ist, aber finde ich nicht so peinlich, weil...
Also fette Slalom-Action.
Ja, ja, vom Prinzip, ja. Wobei sie hat auch leider zweimal gelegen. Nein, aber was wirklich sehr peinlich war, ist, ich komme aus einem ländlicheren Bereich und damals hatte ich die Maschine dann auch immer noch zum Überwintern bei meinem Vater in der Garage stehen. Mhm. Habe sie dann angelassen, meistens mit ein bisschen Nachhilfe, das hat ein bisschen gedauert. An dem einen Tag kam dann ein Mülllaster, gerade dort, wo die Garage war, den Feldweg entlang. Ich habe mir gedacht, wie man das mit dem Auto so macht, man weicht dann mal in den Graben aus.
Ja.
Das ging auch erstmal ganz gut, allerdings muss man aus dem Graben ja auch wieder rauskommen.
Ja.
Moderne Autos, ABS und so weiter und so fort. Damals war das dann eben so eine Z750J. Ging dann leider quer und dann habe ich mich irgendwie mehr oder weniger in dem Dreck im Graben eingebuddelt und habe dann auch wirklich mich mit Dreck vollgeschmissen und habe sie dann leider noch auf die Seite gelegt. Also das war nicht so besonders spektakulär.
Aber du hast dir nicht so Schlimmes getan wahrscheinlich.
Dann, es ist tatsächlich nie was passiert. Ja. Lesson learned an der Stelle.
Ja.
Wäre es vielleicht einfach abgestiegen, hätte sie kurz in den Graben geschoben und wieder rausgeschoben. Also das im Dreck anfahren mit einer nicht geländetauglichen Maschine.
Ich wollte sagen, schön mit den Straßenreifen.
Slicks. Genau, ja. Mit eigentlich Slicks. War nicht die Reifstiefel.
Da muss man schon...
ich bin tatsächlich sehr froh, dass das niemand außer vielleicht die Müllwagenfahrer gesehen haben.
Vielleicht melden die sich jetzt auch hier.
Ich bitte das zu ignorieren. Wir sind doch hier unter uns.
Total, ja. Ich
bin Berghard. Deswegen nimmt man einen Podcast auf, damit man unter sich zu dritt
ein
intime Dinge kann. Besprechen kann.
Ach so. So,
das dritte Thema.
Zum dritten Thema, eigentlich zum zweiten, ne? Aber jetzt haben wir eins zwischengeschoben, auch nice.
Genau, hier Tag haben wir gesagt, ja.
Ja. Yeah.
Oh. Also, nee, oh. Du musst ja noch, du bleibst dabei. Kennis und ich klatschen uns ab.
Ach so,
wir sind jetzt, jetzt darf ich mehr reden.
Jay, Istrien, was ist das?
Ich muss es mal ganz doof sagen. Als der Malte zu mir kam und sagte, weißt du was, Jay? Wir fahren nach Istrien.
Mit dieser Stimme.
Mit dieser Stimme habe ich es gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was Istrien ist. Ich hatte wirklich überhaupt keinen Plan.
Klingt gut, mach mal. Hauptsache weg.
Das Schöne war tatsächlich, dass also er hat es mir nicht gesagt, weil wir sind ja alle voll medial unterwegs, er hat es mir geschickt als so Nachricht, wir waren nach Istrien und du hast hinterher geschickt gleich einfach irgendwie 10 Bilder.
Ah, ja, genau. Ja.
Und ich glaube, ich habe einfach nur diese Bilder gesehen und gesagt, Deal. Läuft. Oder irgendwie so, läuft. Es ist einfach, es sah so geil aus. Ne? Istrien ist eine kleine Gegend in, oder klein, ist eine Gegend in Kroatien. Ja? Ja, sowas, genau. Man kann das vergleichen mit Deutschland, wenn man sagt, man fährt nach Deutschland, ist irgendwie ein bisschen groß. Man könnte es durch die Bundesländer ein bisschen spezifizieren. Mhm. Und ungefähr so läuft es halt auch. Ja? Mhm. Saß nach Kroatien, fährt man nach Istrien. Das ist eine Gegend in Kroatien. Und das war unser Ziel. Mhm. Die Frage ist, wir erzählen das ein bisschen ohne zu spoilern. Vielleicht sollten wir uns ein paar Leuchtturm-Events raussuchen, wo wir was erzählen, was da passiert ist, ohne dass wir die Gesamttour abgreifen, die ja noch in einem medialen, aufbereiteten,
fetzigen Film
dann am Ende im Netz landen wird.
Genau. Ja, trotzdem haben wir, ja genau, Leuchtturm finde ich gut. Genau, Istrien ist eine Region in Nordkroatien. Im Prinzip ist es vor allem diese Halbinsel, aber manche zählen auch noch diese ganze Gegend um Rijeka mit irgendwie zu den Ausläufern von Istrien. Wir auf jeden Fall sind auf dieser Halbinsel gewesen. Wir waren in einem Ort, der hieß Ichichi. Ne? Das klingt ein bisschen wie Chivapchichi. Und das mögen wir ja sehr.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir da waren. Richtig. Malte mag Chivapchichi so gerne, gesagt, dieser Ort heißt so, da will ich hin.
Wir sind ja über Slowenien dahin gefahren. Also wir sind nach Wien erstmal gefahren, über Nacht mit dem Zug und dann mit dem Autozug und sind dann von da einen Tag richtig gemein durch den Regen gefahren. Richtig gemein. Also selten so nass geworden, ehrlich gesagt. Es war richtig gemein. Und sind dann ungefähr Höhe Ljubljana haben wir übernachtet. Das habe ich übrigens im letzten Podcast auch schon mal gesagt. Da habe ich eine sehr, sehr coole Übernachtungsadresse, falls da mal wer Interesse hat. Das war nicht nur günstig, sondern auch sehr, sehr gut dafür. Ich glaube echt, wir haben 10er bezahlt pro Nacht. Ne? Es war super billig und dafür echt cool. Von da sind wir dann nach Kroatien gefahren. Und Leute, allein schon, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber man kann es auch zweimal erzählen. Also allein schon dieser erste Moment, wenn du da diese Nebenstrecke fährst und auf Höhe Rijeka rauskommst und das erste Mal aufs Mittelmeer guckst und da runterfährst.
Wahnsinn.
Ja, also wir sind erstmal angehalten, erstmal Fotos gemacht, ne? Weil
man heute nicht mehr genießt, heute macht man Fotos.
So ist das.
Und sagt, das sieht geil aus, man macht erstmal ein Foto.
Ein Selfie haben wir gemacht, ein Selfie.
Nein, es ist tatsächlich einfach beeindruckend schön gewesen. Mhm. Es gibt so, ich glaube ja auch immer weniger Momente im Leben, je betagter man wird, wo man sagt so, boah, krass. Hm. Und das war einer davon. Hm. Ja, jetzt irgendwie 100 lang fährt und sagt, jetzt fährst du über den Berg. Bei uns kam ja dazu, dass wir vorher die ganze Zeit so echt so fies im Regen waren. Alles scheiße.
Ja,
alles
genau.
Und auf einmal, so, das Wetter wird besser und gleichzeitig kommst du über diesen Hügel und guckst da runter in diese Mittelmeerlandschaft und sagst, boah.
Das war
ich weiß das noch, dass ich im Helm, die Funke war aus. Es war einfach, dass ich für mich einfach, man kann nicht an sich halten. Mhm. Man muss es sagen. Das war schon schön.
Ich auch so ungefähr. Nice, habe ich so gesagt für mich. Dann sind wir runtergefahren an die Küste von Kroatien und sind dann also gen Westen gefahren, also von uns aus gesehen rechts abgebogen, einmal um diese Bucht herum. Und dann kommt man im Prinzip an so einer richtigen Touri-Straße vorbei. Da sind lauter Bars und so. Da sind wir nachher auch nochmal gewesen, haben da übrigens WM geguckt, sehr, sehr geil, weil ja Kroatien so weit gekommen ist, da haben wir jetzt, glaube ich, Viertelfinale geguckt, sehr, sehr cool, und sind nach Ichichi gefahren und haben da eigentlich dann unser Basecamp gesucht und haben da auch die ganze Zeit gezeltet. Also es war ein bisschen anderer Urlaub als sonst fahren wir eigentlich jeden Tag immer weiter. Das hat so beides was für sich, finde ich auch. Das Coole war natürlich so, da wir Offroad fahren wollten, dass wir ohne Gepäck fahren konnten, ne? Kann ich schon mal sagen, Jay, ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, für mich sieht ja der neue Idealurlaub so aus, man fährt im Prinzip schon voran, aber bleibt immer so ein, zwei Tage am gleichen Ort, um da dann Tagestouren zu machen ohne Gepäck. Das finde ich einfach total geil. Da brauchst du natürlich Unmengen an Zeit, ne?
Das ist der Punkt. Hier spricht halt der Mensch mit Zeit, ne?
Ja.
Wenn man sagt, man hat irgendwie begrenzt viele Tage, dann ist das halt ein bisschen schwer, aber man muss dann irgendwie gucken, wie man sich organisiert.
Genau. Deswegen finde ich die Sache mit dem Zug auch ganz cool eigentlich, ne? Du verlierst eigentlich keinen Tag, du fährst da, du kannst im Prinzip morgens noch arbeiten, fährst abends dann zum Bahnhof und bist dann nächsten Morgen schon sonst wo. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, das ist besonders dann schön und spannend, wenn man in einem Sechserabteil zu sechs ist und vier Leute davon Lehrer sind.
Und eine Schulklasse.
Ja, den ganzen verdammten Waggon blockiert.
Das war ganz fürchterlich.
Ja. Das war schon eine echt schräge Reise. Dazu kam dieser komische, das war so ein ganz alter Zug, mit dem wir da runtergefahren sind, wo die Klimaanlage irgendwie echt nur so eine Alibi-Anlage war. Und
ja,
dazu,
auch, weil da auf dem Rückweg ist die ja ganz ausgefallen, aber das ist eine andere Geschichte. Also, Istrien, wir...
Genau, nimm mal dein Leuchtturmerlebnis. Wir wollten ja... Sag mal, an was war für dich das Ding, wo man jetzt einfach mal auch mal länger drüber reden sollte?
Also, es sind halt schon mehrere, aber das Erste, was mir einfällt, ist eben unser erster Offroad-Tag zusammen mit Daniel, mit Dan. Das war ja sein erster Urlaub so in der Form. Und ich schon im Zug ihm versucht, immer ein bisschen die Sorgen zu nehmen, ob das denn alles so handelbar ist und so. Immer gesagt, ja, ey, wir fahren hier nur die Easy Touren und so. Und das ist gegenüber das, was wir sonst machen, ist alles mega harmlos und so. Und dann auf jeden Fall, wir sind los und fahren erstmal eine traumhafte Küstenstraße. Das war einfach so, so gut. Ihr müsst euch vorstellen, man fährt also permanent Slalomkurven durch traumhafte Buchten und so. Also selbst mit dem Auto ist das einfach traumhaft da. Und das Tolle ist ja immer beim Offroad-Fahren, man kommt ja an Stellen, wo man sonst nie hinkommen würde, höchstens als Wanderer oder so. Und wir haben uns ein bisschen schwer getan, den Eingang zu finden, haben es dann aber hingekriegt per GPS und so. Und gleich das erste Stück, die ersten 100 Meter, waren so derbe, also dass ich als Anfänger niemals unbeschadet überstanden hätte. Es war sehr, sehr steil. Es war so rundgelutschtes, grobes Geröll. Also dieses, wo man so zu Fuß schon wegrutscht, ne? Ich bin vorweggefahren und auf einmal ging das los und dann hat man ja auch keine Chance mehr irgendwie anzuhalten und zu sagen, so dies, das und so und passt auf und alles. Dann muss man ja selber auch Gas geben, wenn du einmal da stehen bleibst, kommst ja gar nicht mehr in die Gänge dann und so. Da muss man einfach hochballern und ich war schon am Fluchen und dachte mir, oh, ja, das klappt schon und so, aber hätte ich jetzt keine Erfahrung, wäre das so meine erste Tour, oh mein Gott, ich würde gleich umdrehen nach Hause fahren. Und tatsächlich, Daniel hat es also wirklich geschafft. Er hat diesen großen Vorteil, dass er so groß ist einfach und er kann, wenn es richtig unbequem wird, dann setzt er die Füße auf den Boden und er hat einfach angehalten, hat es auch so mit ein bisschen Paddeln auf dem Boden hingekriegt, wieder loszufahren. Das war sein großes Glück, aber trotzdem Hut ab vor diesem jungen Mann, der sich ein neues gebrauchtes Motorrad für relativ viel Geld gekauft hat und einfach diesen ganzen Scheiß mitgemacht hat. Also
der hat sich da auch nicht abgelegt. Das war eine Strecke, die bin ich gefahren und habe gedacht, das ist aber hart.
Ja,
das ist richtig hart.
Warst du eigentlich Zweiter oder Dritter? Weißt du das noch?
Ich war in der Mitte an der Stelle.
Du warst in der Mitte, genau. Du bist dann
zu mir gekommen. Wir haben Daniel ganz hinten gelassen, was man mit dem Anfänger auch eigentlich nicht macht.
Nein, aber weil wir damit nicht gerechnet haben, dass jetzt
das so eine krasse Stelle kommt. Das war ja so eine Tour, die haben wir uns rausgesucht, da stand dran, diese Easy Peasy. Mhm. Wir haben so einen geilen Prospekt, den Offroad-Prospekt, ja?
Ja, genau.
Wo wir gesagt haben, komm, für den Anfang, für den armen Daniel, nehmen wir eine Tour, da steht dran, die ist Easy Peasy.
Und sie war dann auch okay.
Die war ab da, es war am Anfang echt, waren es so...
Die ersten 200 Meter.
500 Meter, ja, irgendwie sowas... Die echt hart waren. Mhm. So, die waren richtig, richtig
lang gemacht hat er sich dann später. Aber das ist ja immer so, da wo es eigentlich gar nicht so schwer war.
Ja, irgendwo passiert es dann immer. Das ist auch nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn du so eine Tour fährst mit den komischen Asus, die du von sonst wann kennst und sagst die ganze Zeit, ja, kriegst ihn. Und auf den ersten 200 Meter machst du dich lang. Auf der Tour, wo sie dir vorher die ganze Zeit erzählen,
ich wäre umgedreht, echt.
Ich wäre richtig angepackt. Aber hat er nicht gemacht. Nee, er hat es echt gepackt. Er ist ja durchgefahren.
Daniel hat sowieso, also Gruß geht raus an der Stelle. Ich bin mir sicher, er hört diesen Cast. Er hat sowieso eine sehr, sehr gute Figur gemacht auf dem Bike, sehr, sehr unerschrocken und tough einfach, hat sich das immer zu Herzen genommen, was er so auch an Feedback von uns gekriegt hat, und hat es, ja, weiß ich nicht, also seine Attitude hat mir einfach super gefallen, dass er immer wieder Spaß gezeigt hat daran und Bock gehabt hat und der war auch, wir waren alle fertig, es war so heiß und so anstrengend, gerade diesen ersten Tag, und was mich halt so geschockt hat, war, den ersten Tag sind wir gefühlt durch mega Outback gefahren. Tatsächlich war es aber so, dass da überall Menschen wohnten. Das hat mich so geschockt. Das ist so ein bisschen mein Leuchtturm, dachte ich eben. Fandst du es nicht auch krass, dass da noch Häuser waren?
Das ist das Schräge. Man fährt da lang, man fährt diese krasse Strecke, wo man denkt, heiliger Scheiß, das kriegst du überhaupt nicht hin. Und dann fährst du weiter. Und dann kommt immer, dann wird das so wechseln. Ja, mal eine Strecke, die so ein bisschen einfacher zu fahren ist, dann wieder richtiges Geröll. Dann wieder richtig krasser Krams. Nicht so krass wie die ersten paar Meter da so, aber und dann hast du so ein Auf und Ab und Auf und Ab und denkst mal, das fordert dich. Das ist Hardcore.
Ja.
Und dann kommst du auf einmal an so einen Hof, da steht vorne so ein so ein kleiner, so ein Bretterverschlag, wo die Honig verkaufen. Mhm. Und du denkst, ah, für die ganze Laufkundschaft, ja? Die ganzen Leute, die jetzt alle so vorbeifahren, die erstmal 3 Kilometer Hardcore Offroad fahren, damit sie 3 Gläser Honig mitnehmen können.
Und dann fahren die da halt auch mit ihren Kackautos und so, ne?
Die fahren das da einfach, die wohnen da halt. Das ist echt so, ne? Krass, ja. Das war schon ziemlich, also das ist halt auch, ich habe die Sorge, das klingt, dass das so vom Ross herab wieder klingt gerade, dass man sagt, jetzt kommen die Deutschen mit ihren blöden Infrastrukturen und fahren da runter, wo die Leute einfach wohnen und sagen, das
ist
Hardcore.
Es ist eine fette Verbeugung an der Stelle.
Das ist schon, das habe ich echt gedacht. So, wenn ich jetzt sage, ich wohne da und ich arbeite, ich meine, ich arbeite am besten in der nächsten Stadt irgendwo als irgendwas und darf die Strecke jeden Tag fahren.
Dann das ist der Einzelradaufhängung.
Das ist auf jeden Fall so.
Wahnsinn, echt. Also das hat mich. Und wir sind zum Beispiel, als wir am Ende der Strecke waren, da sind wir an so einer Kirche gehalten. Da war so eine Wasserpumpe, ne? Wie heißt das? Ja.
Wasserpumpe.
Wasserpumpe.
Ist eine Pumpe, die Wasser pumpt.
Ja, eine Wasserpumpe quasi.
Durch Pumpbewegung.
Durch Pumpbewegung pumpt sie Wasser. Also wie so eine Wasserpumpe im Prinzip.
Aber nicht ganz.
Du meinst eine Wasserpumpe? Nein! Nein!
Digga, hörst du mir zu?
Hörst du mir nicht zu? Ich meine so ein Teil, wo man Wasser pumpt. Nein, Mann!
Budget.
Das können wir jetzt nicht erzählen. Das ist eine zu lange Anekdote. Die müssen wir nochmal bei einem speziellen Kaschubai-Podcast erzählen. Das ist nämlich im Film auch nicht zu sehen, ne? Und das ist die witzigste Geschichte der Kaschubai. Hey, wäre das im Film, hätten wir noch viel mehr Klicks. Ich sage es dir. Ich sage dir. Was ich sagen wollte ist, da waren wir halt da in so einer Kirche und haben da Wasser gepumpt. Und da waren auch so ein paar Häuschen und so. Aber wie lange waren wir da? Eine halbe Stunde? Bestimmt, ne? Mindestens. Wir haben ewig Pause da gemacht. Ich habe die Drohne noch geflogen. Ihr habt da gechillt. Dann haben wir noch Wasser gepumpt. Und es kam ja kein Mensch. So, es ist irre. Es ist irre. Es ist wirklich Hogwarts da, so, als wenn da keiner hin kann.
Ja, schon schön. So, das war dein Leuchtturm-Dings. Ja, wir müssen ja in den 20 Minuten bleiben.
Ja, jetzt kommst du.
Ich glaube, mein Leuchtturm-Erlebnis war der Kaffee. Ich glaube, Malte weiß schon, was jetzt kommt.
Ja. Dein Ernst? Da bin ich mal gespannt, wie du die Geschichte jetzt so erzählst, dass sie mich nicht runterzieht.
Vielleicht hast du eine andere Geschichte als
ich. Ich glaube auch, erzähl.
Wir fahren durch die Pampa. Fährst du Offroad?
Mm. Sorry, ich habe eine andere Geschichte gedacht. Jetzt weiß ich, was du meinst.
Alles schön.
Ich dachte, du meinst die, wo Daniel den Kaffee vergessen hat. Vom Supermarkt.
Okay, das zieht mich auch jetzt runter.
Nee, okay, die Geschichte ist gut. Ja,
wenn der Kaffee alles ist, schon scheiße. Nein, wir fahren da, du fährst durch die Pampa. Und du fährst durch den Wald. Und du. Das ist ja das, warum du es auch machst.
Es kann sein, dass ich die schon erzählt habe, aber erzähl mal. Ich weiß es nicht. Ich kann's
jetzt ziehst du mich runter, Alter.
Aber nicht so gut wie du.
Ich mach das mit der Trailer-Stimme. Dann wird das besser.
Okay.
Du fährst halt durch den Wald und es ist mitten im Nirgendwo. Und du denkst dir halt, wenn du jetzt in Deutschland wärst, dann würden die dich so richtig, richtig an den Eiern haben. Ja? Wenn jetzt der Förster käme...
Kannst du noch kurz vorweg sagen, dass wir, als wir meiner...
wir sind deiner Route gefolgt. Wir sind deiner Route gefolgt. Und die Route sagt, ich soll jetzt hier links. Und da links steht das Schild mit hier wirklich keiner durch. Ja? Und dann sagst du, ach komm, ist nur ein Schild. Und dann guckst du an dem Schild vorbei und hinter dem Schild ist noch ein Schild, wo steht, das ist, ey, Digga, echt nicht so, ja?
So Kamera überwacht und so, also ernsthaft.
Richtig krass, nicht da lang. Und da fahren wir dann lang. Und dann fährst du da lang und dann kommen dahinter, kommen diese, also du fährst und fährst und fährst und denkst schon, ja, bist du fein raus. Und irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo dann auf einmal da der Jeep steht, ja? So ein Geländewagen. Ja, ja.
Da waren wir aber auch schon über eine Stunde da echt.
Und dann denkst du, jetzt haben sie dich, so ein Mist. Ja? Mhm. Und du hältst an und denkst und legst dir schon irgendwie zurecht mit diesem, ja, nicht gesehen. Wo du weißt, glaubst du
so eh drei kann, Schilder so. Und Kameras nicht gesehen.
Und auf einmal, also du gehst da halt dann hin zu diesen Leuten, die aus dem Jeep auch rauskommen. Und dann kriegst du einen Kaffee. Das waren einfach andere Leute, die auch auf Roadtouren fahren. Ja. Die fahren das halt mit den Autos. Und die haben mal angehalten und gesagt, mal eine Kaffeepause. Und dann kommen wir wieder mit unseren Mopeden an und steigen ab. Und dann sagen, ja, wollt ihr einen Kaffee?
Aus Deutschland
trinken,
auch noch.
Die waren auch aus Deutschland. Ja. Dann kannst du erstmal eine Runde schnacken, ja, was du so machst, wer du so bist.
Aus Württemberg.
Das Ding ist, wir haben das nicht vorbereitet. Ja, wir sind alles total spontan hier. Deswegen haben wir die Namen nicht bereit, sonst würde ich die Grüße direkt raushauen. Ja, so, ja, das war wirklich das Erlebnis der Tour.
Und dann irgendwie so Leute, Wolfgang oder Norbert.
Und
oder
dieser, so. Dir fällt die Spannung echt so von dem Zwerchfell runter bis in die großen Zehen, weil du denkst, oh, keinen Stress mit dem Förster.
Der Angst weiß
und sonst. In Deutschland wird ja der Förster voll den Aufriss machen, die Bullen rufen wahrscheinlich noch und keine Ahnung was. Und jetzt ist hier easy. Ja, trinkst einen Kaffee mit denen, freust dir einen Keks, alle mögen durch die Landschaft fahren und sich das hier angucken. Die mit ihren Autos, wir mit unseren Mopeten, alle finden sich gegenseitig schön. Und während du da stehst und den Kaffee von diesen Leuten trinkst und dir einfach einen Keks freust, dass alles so schön ist, kommt der Förster. Das, du stehst da, das kann gar nicht sein. So, ja?
Und der Park Ranger.
Kommt mit seinem Jeep an. Dann sind die Mopeten zwischen diesen anderen Jeeps und dem Jeep so eingequetscht. Du kommst, du
also weißt, wir waren auch, völlig eingekesselt.
Du kannst gar nicht raus. Ja? Jetzt, das ist hier dein Waterloo, ja? Jetzt
vielleicht, ist habt ihr, vielleicht habt ihr dieses Bild gesehen bei uns auf dem Blog, wo der Jay noch kommentiert mit Ranger Danger. Oh, Ranger Danger. Das war genau die Situation.
Das war genau die Situation. Der Förster kommt und du denkst, jetzt ist es, okay, jetzt hast du doch die Scheiße am Dampfen, ja. Und so, während das von den großen C wieder hochsteigt, ja, und dir der Puls auf der Stirn posiert, wie bei den Wutbürgern, gehen halt. Ich glaube, das war ein.
Erstmal Daniel. Der, nur. Ja? Und zwar sagte, nee, erstmal ging der Typ hin, der also von den 4x4 Offroad Tours. Und er ich sagte noch so, kannst du Kroatisch? Und er so, nee, ich kann Schwäbisch, das versteht man überall.
Das waren halt einfach Leute, die sich auch sehr sicher waren in dem, was sie tun.
Und eine Minute später er so, kann jemand von euch Englisch? Könnt ihr den mal hierher schicken?
So ist er Daniel damit und denkst die ganze Zeit, oh, jetzt verhandelt der, ja, jetzt verhandelt der.
Und dann sagt er irgendwann, Malte, kannst du mal kommen?
Und dann geht der Malte da auch noch mit hin.
Kannst du das Buch mitbringen, wo deine Maps drin sind?
Und ich denke, ja, du denkst so, scheiße, jetzt geht's schon ums Rechtfertigen, warum wir hier sind. Ja, so von wegen, in dem Buch stand die Route ja drin und so weiter, ja, und so fort. Ne? Und jetzt kommt wieder der Moment, wo die Spannung wieder runter in den großen Zeh rutscht, so, ja. Der fand das alles total cool, was wir da gemacht haben.
Und er hat sich so das, er so, kann ich das Buch mal haben?
Ja, und man denkt noch so, scheiße, jetzt will er die Leute verknacken, die das schicke Buch geschrieben haben, wo wir langfahren.
Und er notiert sich und fotografiert sich noch so den Verlag und alles.
Und man denkt, die armen Leute, ey, die haben davon irgendwie, ich weiß nicht, lasse 500, 600 Stück verkauft haben, ja, wenn es hochkommt. Ey, und jetzt weil du dich doof anstellst, kriegen die jetzt noch den Stress an den Hacken. So, ja. Und ich glaube, du hast ihn gefragt, wofür, oder?
Ja.
Und was hat er gesagt?
Und er so, ja, ich fotografiere mir das ab, weil wir könnten da ganz gut Werbung drin schalten, dass mehr Leute in unseren Park kommen.
Das ist einfach schön unten, ja.
Nice,
das ist, ja. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist halt mehr, dass Natur bewahrt wird und da unten ist es mehr, dass Natur erfahren wird. Ne?
Ja,
das finden die aber, gut, dass man da reingeht und genau, sich das auch mal anguckt.
Genau, und am Ende des Tages, ne? Ist es ja nun auch so, dass unsere drei Mopeds da jetzt echt nicht den Wald kaputt machen. Und so viel, und jetzt, bevor jetzt irgendwer sagt, ja, aber wenn jetzt 1 Million durchfahren, ganz ehrlich, 1 Million kriegen das nicht hin, dadurch zu fahren, jetzt mal ernsthaft. Also man muss schon Moped fahren und man muss auch ein bisschen Bock haben auf glitschiges, schmieriges Moped fahren, sag ich mal. Du kannst da nicht Massentourismus, das geht gar nicht. Und davon ab.
Das war wirklich das Getränk, es tut mir leid.
Okay. Und davon abgesehen, er sagte auch dann so zu uns, ja, ihr könnt es machen, aber fahrt einfach nur auf dem Weg. Hier ist dieser Weg, hier fahre ich auch mit meinem Jeep lang, sagte er, und ist alles cool. Fahrt bitte nicht mitten durch die Pampa, das ist scheiße. Da sind auch irgendwelche Tiere, die da brüten und was weiß ich und so. Das hat man natürlich auch nie vor, weil es war so schon anspruchsvoll genug, ehrlich gesagt. Und dann sagte er so, ja, ich rufe jetzt meinen Bro an, der ist hier im Sektor B und so ist der, dem sage ich Bescheid, dass ihr kommt, alles cool. Ey. Ne? Und wir waren halt auch freundlich. Und der war freundlich. Und es war einfach nice.
Ja,
ja, cooles Leuchtturm, ja, muss ich sagen. Ich hätte noch ein drittes, aber jetzt ist die Zeit um, ne?
Die 20 Minuten sind vorbei, ja?
Ja, okay. Aber soll ich ganz kurz erzählen?
Ganz wir müssen, kurz. Also das Ding ist halt, wir wollen uns ja auch so ein bisschen Munition für den schönen Film, ja, aufbereiten.
Dann spoiler ich. Nee, ich teaser. Ich teaser.
Oh ja.
Und zwar,
ich finde das schön, wenn man so ein bisschen gekitzelt wird.
Haben wir uns getraut, denkt, zu einem Militärposten auf einen Summit, also auf einen Berggipfel zu fahren und dort die Drohne fliegen zu lassen. Und wir später rausgefunden haben, dass dort eine Mindeststrafe von 5.000 Euro bis zu x.000 Euro draufsteht, wenn man da überhaupt meint, man müsste da irgendwelche Filmaufnahmen machen. Was dabei rumgekommen ist, wen wir da kennengelernt haben und wie wir da gerade nochmal eventuell rausgekommen sind, das alles erfahrt ihr in unserem Film, der noch keinen Namen trägt, über Istrien und vielleicht wird er so heißen, ganz langweilig.
Ich vermute, er heißt Istrien.
Ja, war auf jeden Fall ein geiler Name. Oder in unserem Podcast-Special Istrien 2. Motorenkonzepte 2 und Istrien 2.
Wir sind einfach echt, echt kreative Leute, wie ihr merkt.
Ist so.
Ja. Kann man anders nicht sagen. So, es war wundervoll. Jetzt, ja. Kenneth hat wirklich überhaupt nichts mehr gesagt. Bei den Motoren habe ich mal den ganzen Tag noch reingequatscht mit meinem Halbwissen. Kenneth hat jetzt einfach die ganze Zeit die Fresse gehabt.
Wie, ja,
wie findest du denn die Geschichten über unseren Urlaub? Cool. Das war ein schöner Beitrag. Das war ein schöner Podcast. Und es,
ich muss sagen, ich bin kurz, mich, aber ich bin kurz, euch hier kurz eingeschlafen. Also von daher ist es dann, ich hoffe, ich habe nicht geschnarcht.
Viele hören unseren Podcast auch zum Einschlummern, habe ich gelesen. Also haben wir echt
Rückmeldung. Habe ich tatsächlich bekommen. Selber schon, muss ich zugeben.
Das könnte damit zusammenhängen, dass er so komisch lang geworden ist.
Ja, das ist übrigens genau, warum ich hier die ganze Zeit Witze mache. Jay hat nämlich sich darüber prickiert, dass unsere Podcasts jetzt immer so lange sind. Früher gingen die immer so 20, 30 Minuten, jetzt gehen die zwischen einer und zwei Stunden. Und er meinte so, ey Leute, ich wollte euch zur Arbeit fahren und unseren neuen Podcast hören, wo ich nicht dabei war. Und dann war ich bei der Arbeit und dann lief der immer noch und dann konnte ich nicht arbeiten. Und jetzt habe ich meinen Arbeitsplatz verloren, weil ich die ganze Zeit
was nur Podcast gehört habe. Was an der Stelle nicht ganz unwichtig ist, ist zu wissen, dass die Pendelstrecke von Jay auch irgendwie in der Größenordnung von 50 Minuten liegt.
Also ja, also eigentlich wollte er zwei Podcasts hören.
Also ja, tatsächlich, die Pendelstrecke. Ich bin mit dem Motorrad gefahren, ja, machst die Funke an, machst den Podcast drauf und fährst dann dahin und denkst, jetzt kommst du da an, bist in dreiviertel Stunde gefahren, jetzt musst du mal langsam Schicht im Schacht sein, aber ist egal.
Und wir kommen gerade zum Thema so.
Ja, es geht einfach nicht vor.
Das war das erste Drittel.
So, dann gehst du arbeiten, irgendwann ziehst du ja die Klotten wieder an, steigst wieder auf den Bock und sagst, ja, jetzt hörst du es halt noch zu Ende und du siehst schon diesen Fortschrittsbalken.
Also geht? In Wirklichkeit hat Jay nämlich jetzt gerade einen Kopfhörer auf, in dem er immer noch den Podcast hört. Wartet, dass der mal zu Ende ist. Er hasst es, Sachen nicht zu Ende zu hören.
Es gibt so, immer Leute, Sachen, die muss man auch einfach mal schaffen, ja? Aber, auch wenn es weh tut.
Aber ganz starke Leistung, dass ihr bis zum Ende gehört habt, denn der ist jetzt zu Ende, unser Podcast. Und wir haben es in fast unter einer Stunde geschafft. Das schafft man nicht mehr, ganz halbe Minute haben wir noch. Machen wir noch ein lustiges Spiel zum Ende heute? Oder verlosen wir noch was?
Also erstmal würde ich ja sagen, dass wir sind ja immer dankbar um jedes Feedback. Und mich würde das tatsächlich interessieren. Ja? Mhm. Glaubt ihr denn, dass dieses Format, was einfach quasi Open-End und eine Stunde plus ist, eher euer Ding ist? Oder ist euers eher das kürzere gewesen? Und vielleicht kann man das ja so ein bisschen den Mob entscheiden lassen.
Was ich interessant fände, ist, wie hört ihr den Podcast? Ist das wirklich aktives Zuhören? Das heißt, setzt ihr euch hin und nehmt es wirklich komplett wahr? Oder ist es eher so eine Background-Berieselung? Weil ich glaube, das ist gerade wieder ein Unterscheidungskriterium, ob lang gut oder lang
schlecht. Ja, das denke ich auch, denke ich auch. Also ob ihr dabei jetzt zum Beispiel Auto fahrt, versucht einzuschlafen oder euch selbst anfasst oder so. Dass
die Bude staubsaugt.
Ja, das ist, die letzten beiden Punkte können ja auch identisch sein. wir machen heute kein Spielchen mehr, wir verlosen noch was. Und zwar habe ich immer noch hier Reise nach Norden Original-DVDs zu verlosen. Da liegen sie schon mit Foto drin. Ich zeige sie dir mal, Jay. Die sind wirklich geil. Schau mal hier. Sie sind alle Unikate. Sie sind nummeriert mit einem Foto drin von Basti und mir.
Ganz ja, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig schick gemacht.
Nummer 27, zack.
Und ich habe davon noch keins. Darf ich eins davon irgendwie dir abkaufen?
Nee, er muss Gewinnspiel mitmachen.
Ah.
Ja, sorry. Und zwar muss die Person eine Frage beantworten, die du jetzt nicht stellst. Das wäre völlig out of the
Wettbewerb. Genau, du stellst sie und ich beantworte sie einfach noch jetzt im Podcast und damit gewinne ich den.
Nee, es geht nicht. Du musst in die Kommentare, ich wette, wenn ich den hochlade, innerhalb von einer Minute so bing, bing, bing. Ja, mein Name ist Guy Incognito und ich möchte hier bei diesem Gewinn spielen. Also, die Frage ist folgendermaßen, wie nennt man einen Reihen-Zweizylinder-Motor, der, berichte mich, wenn ich falsch bin, gleichzeitig zündet? Kann man das so sagen?
Genau, wo beide Kolben das Gleiche tun.
Genau, wie nennt man das? Da gibt es einen speziellen Begriff. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr es und postet es oder schreibt es uns per Facebook oder eine E-Mail oder keine Ahnung. Im letzten Podcast hat es wunderbar geklappt. Wir sind immer alles losgeworden und ihr habt euch hoffentlich gefreut darüber. Alles ist kostenlos, außer unsere Liebe. Die bekommt man nur, wenn man bei iTunes positive Rezensionen schreibt. So, Leute. iTunes übrigens. Hast du schon gemerkt, dass man uns bei iTunes jetzt hören kann?
Denn wenn ich eins bin, dann jemand, der unbedingt auf jedes Apple-Produkt aufspringt.
Du bist da komplett in dem Ökosystem drin.
Auf jeden Fall. Dich.
Ja.
Ich habe gesagt, ich will unbedingt in diesen Walled Garden. Ich finde das so geil, wenn man mir einfach sagt, was zu tun ist und ich sonst die Fresse zu halten habe. Da habe ich gesagt, ich kaufe mir nur noch Apple, das ist genau mein
Ding. Ihr merkt, das war eine Tretmine bei Jan.
Ich bin jetzt, die zweite Silbe von meinem Namen ist auch überbewertet.
Ja. Er heißt nämlich nicht Jan, er heißt Jay. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, liebe Freunde.
John,
wir machen uns jetzt hier. Übrigens, ich weiß, wir klingen immer so betrunken, aber so viel trinken wir gar nicht. Also Jay, ich glaube, du hast, oder hast dir nachgeschenkt nochmal? Nee, ne? Du hast einen Gin Tonic nur getrunken, oder?
Ich habe mir zweimal nachgeschenkt. Das ist, weil jetzt Tonic Water leer ist, ich trinke auch gerade den Gin pur.
Okay, ich nehme es alles zurück. Wir sind voll wie ein Eimer und freuen uns, diesen Bergkasten mit euch gemacht zu haben. Liebe Leute, das war's für dieses Mal. Wir hören oder sehen uns demnächst wieder bei bearsontour.de, video.bearsontour.de, bearsontour.de. Haben wir noch mehr Adressen? www.google.de, da findet ihr uns auch.
Das war meine helle Freude. Wir waren am Start und zwar der...
Der Howie war hier. Servus.
Ja, der JJ Pinks war da. Und
der Ken.
Ja, den Jay könnt ihr jetzt auch Jan nennen. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.